Hi im Dog It Right Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassigehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen im Dog It Right Podcast. Ich bin Uli von Dog It Right und du hörst gerade Folge 106 und heute geht es um das Thema, wie du Verhalten bei deinem Hund unterbrechen kannst. Und zwar, wie du das konkreter anstellst. Denn nach Folge 104, wo es um die Mythen über Verhalten unterbrechen ging, habt ihr gesagt, wir hätten schon gerne Folge, da war die Umfrage bei 100% bei Instagram, dass ihr wirklich an konkreten Beispielen das nochmal durchsprechen möchtet. Und ich habe Beispiele aus der Instagram-Community dafür bekommen und ich habe mir so ein paar davon rausgepickt. Also das waren so sehr gängige Beispiele, die auch mehrfach wiederholt wurden. Und in jedem der Beispiele wird ein wichtiger Aspekt drinstecken, der für dieses Thema wichtig ist. Auch wenn du dir bei dem Beispiel, vielleicht sagst, mein Hund macht das gar nicht, das betrifft mich nicht und mein Hund, da wird trotzdem was drin sein, was für dich vielleicht wichtig ist. Ein kleiner Gedanke, ein neuer Blickwinkel oder etwas, was du vielleicht auf das Thema, was du mit deinem Hund hast oder Verhalten unterbrechen willst, was du da dir rausholen kannst. Deswegen hör dir diese Folge unbedingt an. Und du wirst dir definitiv jetzt nicht eine Antwort bekommen wie im Sinne, wenn XY passiert, dann machst du bitte genau das. Weil solche Antworten funktionieren nicht. Zumindest nicht bei allen. Und darum geht's gar nicht, dass ihr die Special Snowflake seid, bei der das irgendwie alles nicht funktioniert, sondern Verhalten von Hunden hat verschiedene Ursachen. Da stecken verschiedene Lernerfahrungen dahinter. Da stecken vielleicht andere Emotionen dahinter. Und deswegen gibt es diese einfache Antwort nicht. Auch wenn wir die alle gern hätten, ich hätte die auch gern. Ich hätte auch gerne eine einfache Antwort auf die Klimakrise. Und da gibt es nicht so viele super einfache Antworten. Leider. Und deswegen check bitte selbst, ob da was für dich dabei ist. Und ich möchte auch, dass du selber checkst, wie du mit deinem Hund umgehen kannst und was da für euch funktioniert. Und wenn du dann auch noch anfängst, dein Training und deinen Umgang mit deinem Hund zu reflektieren, dann ist es mega geil. Dann habe ich genau alles erreicht, was ich wollte. Und das wirst du in dieser Folge hier bekommen. Aber es wird relativ konkret. Und wir starten auch sofort mit dem ersten Beispiel. Und im ersten Beispiel geht es darum, wie kann ich das Verhalten unterbrechen, wenn mein Hund ausrastet, sobald er einen anderen Hund sieht, also sobald ein anderer Hund ins Blickfeld kommt. Wie kann ich da Verhalten unterbrechen? Und da gibt es super viele Möglichkeiten, denn Verhalten unterbrechen heißt ja einfach, dass der Hund irgendwie einfach eigentlich nur ein anderes Verhalten zeigt, als auszurasten. Und wir wollen dann ein Verhalten haben, dass der Hund wieder irgendwie ruhig ist, wenn es so einfach wäre. Und das, was ich jetzt empfehlen würde, wäre zum Beispiel Entspannungssignal und nach dem Entspannungssignal dann zum Beispiel das Signal, hey, wir gehen weiter. Oder dreh den Kopf zu mir um oder ein Rückruf oder generell so ein Umorientierungssignal, was heißt, hey, nimm die Aufmerksamkeit zu mir oder auch ein Rückruf, je nachdem, ob dein Hund jetzt ein bisschen weiter von dir weg ist oder eben auch, hey, lass uns weitergehen, weil wenn dein Hund das schafft, das zu tun, wird er nicht mehr ausrasten oder aber vielleicht wird er noch ausrasten, aber vielleicht mit dir weitergehen und das macht es vielleicht auch schon leichter, je nachdem, was jetzt so ein bisschen dein Ziel ist und was du wirklich willst. Im besten Fall, wenn Sachen gut aufgebaut sind, wird der Hund aber sofort sein Verhalten unterbrechen und dann zum Beispiel mit dir weitergehen oder den Kopf zu dir drehen. Weil wenn du Signale wirklich positiv aufgebaut hast, also mit positiver Verstärkung, dass es deinem Hund gut geht dabei, dass er auch eine Selbstwirksamkeit erlebt, dann wird es deinem Hund auch besser gehen. Und wenn es deinem Hund besser geht, wird er auch weniger ausrasten. Denn er wird nicht mehr feststecken in einer unangenehmen Emotion wie Frustration oder Angst oder Aggression. Und deswegen, ja, das sind alles Sachen, die du natürlich vorher aufbauen musst. Das ist nicht so, man jetzt mal schnips und das funktioniert. Was aber auch Verhaltensunterbrecher sein kann in solchen Momenten sind zum Beispiel, dass du deinem Hund sagst, hey komm, lass uns dieses eine Spiel spielen, für dies ein Signal gibt bei euch. Bei Aski war es zum Beispiel das Signal Zergeln. Da wusste er, wir machen ein Zerspiel. Oder Kegeln, er wusste, wir machen das Kegeln. Und das fand er mega geil und damit konnte man ihn auch unterbrechen. Und was ich bei Aski auch ab und zu mal genommen habe, gerade am Anfang, als noch nicht viel ging, als das Umorientierungssignal nicht funktioniert hat. Was er aber kannte, war das Signal Ball. Und Ball hieß, es kommt ein Spielzeug raus. Und Aski war ein Hund, der stand ziemlich sehr auf Spielzeuge, gerade auch wenn man mal ein Spielzeug geworfen hat. Das fand er ziemlich gut. Und ich habe das Wort Ball gesagt und dann hat er den Kopf zu mir genommen, hat geguckt, ob ich den Ball raushole. Das war ein ziemlich guter Unterbrecher. Damit habe ich den auch mal, als so ein Welpe in uns reingerannt ist, den Aski immer wieder zu Boden geknurrt und gedrückt hat, weil der ist auch leider nicht weggegangen, der war auch ohne Leine. Und das war auch sehr gefährlich, weil das war wirklich ganz am Anfang. Und da wusste ich noch nicht so, wie weit Aske geht, weil er hat ja auch Hunde vorher verletzt, bevor er bei uns dann gelebt hat und so ein paar so andere Sachen gemacht. Aber mit dem Wort Ball hat er immer wieder seinen Kopf zu mir genommen und dann konnte ich auch mit ihm weitergehen und irgendwann wurde dieser Welpe dann noch eingesammelt. Das heißt, das war einfach etwas, das habe ich dafür nicht aufgebaut. Ich wusste aber, es funktioniert ganz gut. Und es hat gereicht, dass Aske immer wieder den Kopf erstmal von dem Welpen weggenommen hat. Und da ging es ja auch einfach darum, hey, was mache ich jetzt in dieser Situation? Ich mache das Beste draus, was geht. Und das hat da in dem Moment funktioniert. Das heißt nicht, dass ich das dafür aufgebaut hatte. Und hätte auch sein können, dass das dann nach zweimal nicht mehr funktioniert oder dass es generell nicht funktioniert. Aber das hat in dem Moment funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass Aske den Hund nicht mehr auf den Boden drückt, weil war halt auch ein Welpe und ich wusste auch nicht, wie weit vielleicht Aske noch geht und so konnten wir ein bisschen Land gewinnen und dann konnte der Welpe eingesammelt werden und dann war die Situation auch erstmal wieder vorbei. Und deswegen ist es wichtig, Verhaltensunterbrechungen müssen wir ja sehen, eingebettet in das ganze Training oder in den ganzen Umgang mit dem Hund. Weil Verhalten unterbrechen ist ein wichtiger Part im Training, gerade wenn es um entspannte Hundebegegnungen zum Beispiel geht. Denn du wirst keine entspannten Hundebegegnungen erreichen, wenn dein Hund ständig ausrastet. Also wenn dieses Verhältnis zwischen der Hund rastet aus einer Hundebegegnung zu, der Hund erlebt eine entspannte Hundebegegnung, wie auch immer die aussieht, da will ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Wenn das Verhältnis so ist, 5-mal ausrasten pro Woche, eine entspannte Hundebegegnung pro Woche, wie weit kommen wir da mit dem Training? Egal wie sehr wir uns anstrengen, wahrscheinlich nicht so weit. Denn es geht ja darum, dass dein Hund lernt durch Training, neue besser im Sinne von, ich raste nicht mehr aus, Strategien zu finden, wenn er auf Hunde trifft. Nämlich zum Beispiel, ich kann mit meinem Menschen weitergehen, auch wenn ich diesen Welpen jetzt schrecklich finde. So, an Askis Stelle. Ich kann mit meinem Menschen an der Seite warten, während der Rüde, den ich echt richtig mies finde, an uns vorbeigeht. Oder ich kann, auch wenn ein Hund auf mich trifft, der irgendwie richtig nervt, kann ich mich abrufen lassen. Whatever, was auch immer die Strategien dann ist, die man trainieren will, was bei dem Hund wichtig ist. Oder hey, ich sehe einen anderen Hund, mit dem ich unbedingt spielen will, aber ich kann mit meinem Menschen zusammen da erstmal lockerflockig hinspazieren, ohne in die Leine zu rennen die ganze Zeit zum Beispiel. Wenn ihr das erreichen wollt, braucht der Hund ja Situationen, in denen er das schafft. Einen Ansatz schafft erstmal, dann das ein bisschen durchziehen kann. Und wenn das nie funktioniert, weil der Hund ständig nur ausrastet und weil ihr das auch noch nicht mal unterbrechen könnt, also irgendwie stoppen könnt und dann noch vielleicht noch was Gutes bei rausholt, wie jetzt mein Beispiel mit Aski, dann wird das nichts. Und dann ist es ja auch noch so, die zweite Komponente, eigentlich soll ja euer Hund in einem besseren emotionalen Zustand sein, wenn er in eine Hundebegegnung gerät. Das heißt, er soll entspannt sein, er soll gut drauf sein, er soll sich wohlfühlen, er soll merken, dass er proaktiv handeln kann, dass es ihm gut geht, er darf sich nicht hilflos fühlen. Und all das passiert ja nicht, wenn euer Hund ausrastet in der Hundebegegnung. Das heißt, er hat emotional auch noch diese Information, die da immer wieder reinfließt. Ja, und dann wird das natürlich auch nicht besser. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Verhalten unterbrechen können auf eine Art und Weise, die den Hund nicht krass stresst und ihm keine Angst macht. Und ich meine mit krass stressen, eine Verhaltensunterbrechung sollte den Hund so wenig wie möglich stressen. Die kann natürlich auch mal vielleicht frustrieren, wenn der Hund merkt, okay, jetzt gehen wir doch weg von dem coolen Hundefreund, wenn es sein muss. Aber das sollten wir dann auffangen können, weil wir merken, der Hund hat jetzt Frust. Aber die darf dem Hund keine Angst machen, die darf ihn nicht körperlich irgendwie wehtun. Manchmal kann man das nicht vermeiden, wenn man vielleicht den Hund festhalten muss. Aber wir reden jetzt nicht, wenn es irgendwie um Leben und Tod geht oder um irgendwie die Ausnahmesituation. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch uns Verhaltensunterbrechung angucken, eingebettet in den Kontext Training. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns fragen, okay, was könnt ihr denn jetzt im Training machen? Denn noch bevor der Hund ausrastet, wäre es gut, diesen Moment zu sehen, wenn er den Hund wahrnimmt, um das Markersignal zu geben und den Hund zu belohnen. Damit dieser Moment, wo der Hund sagt, oh, da ist ja ein anderer Hund. Und er noch nicht ausrastet, sondern vielleicht noch überlegt, ob er es macht oder abwägt oder sich noch den Hund mal kurz anguckt oder nochmal die Nase in den Wind hält oder whatever, dass wir dann sagen, hey, tolle Idee, nur zum Hund zu gucken. Denn nur gucken und mit dem Augen dem Hund sagen, dass er vielleicht abhauen soll, ist nicht so schrecklich wie auszurasten und ist vielleicht auch ganz okay. Und dann können wir durch die Belohnung den Kopf des Hundes aus der Richtung rausnehmen, wo er zum anderen Hund guckt. Oder wir können den Hund an einen anderen Ort bringen, indem wir zum Beispiel zur Seite gehen mit dem Futter in der Hand, dass wir ein bisschen Platz schaffen und dann zum Beispiel eine Futtersuche am Boden machen. Das heißt, der Hund nimmt den Kopf sogar nochmal Richtung Boden, richtig runter, also raus aus der Blickrichtung. Denn Das sorgt dafür, dass der Hund eine andere Strategie lernt. Aha, ich könnte auch das machen. Und das ist eingebettet in diesen ganzen Trainingskontext, den wir da haben. Es fällt dem Hund leicht und er lernt gleich was anderes zu tun. Er lernt auch, was er mit euch machen kann. Und das Futter ist halt die Belohnung, aber es ist auch gleichzeitig was, womit ich ein bisschen Zeit raushole, womit ich mich in eine strategisch bessere Lage bringen kann, womit ich diese Strategie erstmal einführen kann. Das wäre der allererste Schritt, je nach Hund, aber einer der ersten Schritte, die man machen kann. Und dann wird dieses Training weiterentwickelt werden. Und das ist natürlich dann wieder eher individuell und auch etwas eher mehr für 1:1 Training oder Training in einer ganz kleinen Gruppe, wo ihr über eine längere Zeit begleitet werdet. In unserem Online-Programm Entspannte Hundebegegnung machen wir es über 8 Wochen. Und in der Gruppe sind dann nur 4 Hund-Mensch-Teams. Das machen wir online, weil wir dann natürlich von Montag bis Freitag über die 8 Wochen diese Hund-Mensch-Teams auch supporten. Wir machen da Calls und wir supporten über einen Telegram-Channel, damit die wirklich Rückmeldungen bekommen auf ihre Hundebegegnungen, machen Videoanalysen und so weiter. Aber das ist dann eher was sehr Individuelles. Was wir aber auch haben, ist einen neuen Online-Kurs zum Thema Easy Hundebegegnung ohne Training. Und da gibt's von uns ganz, ganz viele Strategien, um stressige Hundebegegnungen einfacher zu machen, ohne erstmal ewig trainieren zu müssen. Weil wenn man da natürlich ein bisschen was rausnimmt aus diesen schwierigen Situationen, die leichter werden, dann ist das erstens etwas, was dazu führt, dass das Training viel schneller greift und was überhaupt erst Training möglich macht. Und diese Entlastung ist natürlich für Mensch und Hund einfach genial. Zweites Beispiel. Hund wälzt sich in Kacke. Kacke von Menschen oder vielleicht auch Tieren. Am schlimmsten ist natürlich das von Menschen, denn mein Hund Paco hat das auch im ersten Jahr sehr oft getan. Und ja, ich war damals echt verblüfft, wie viele Menschen in den Wald scheißen. Ja, nicht nur in dem Wald, auch an Orte, wo man denkt, ist ziemlich viel los, aber wenn es raus muss, muss es anscheinend raus. Und Menschen räumen das leider nicht weg. Hundemenschen räumen die Scheiße möglichst oft weg, hoffe ich. Aber Menschen machen das leider meistens nicht, weil sie vielleicht nicht vorbereitet sind. Und mit Pacos langem Fell war das auch wirklich immer richtig schön. Nicht natürlich, weil das hing dann da richtig drin. Also ja, also es war wirklich was, wo ich mir dachte, ich kann mit vielen gut umgehen. Ich meine, damals hatte ich auch noch nicht so Ahnung vom Training, also eigentlich gar keine Ahnung. Aber das war wirklich widerlich. Deswegen kann ich das auch verstehen, dass das was ist, also auch Scheiße fressen von Menschen ist, finde ich auch schon schwierig, aber auch darin wälzen, boah, schrecklich. Und da ist das eine Ding, Verhaltensunterbrechung, Rückruf, Rückruf, Rückruf. Der Hund braucht einen sicheren Rückruf, der funktioniert, auch an Ablenkung. Und was sehr, sehr relevant ist in dem Fall, ist natürlich auch, wenn ihr an der Körpersprache erkennt, wie der Hund aussieht, wenn er die Kacke entdeckt, ist das natürlich sehr, sehr cool, weil wenn ihr dann den Rückruf schon nutzt oder dem Hund dann sagt, komm, wir gehen weiter oder sowas, wenn das auch gut aufgebaut ist, dann funktioniert da der Rückruf sehr viel leichter, als wenn der Hund schon losrennt. Ich habe das bei Paco immer sehr, sehr eindeutig erkannt, wenn er losrennen wollte wegen Scheiße oder auch losgerannt ist wegen Scheiße. Der war dann in so einer verdammt guten Stimmung und der ist dann immer so schnell losgerannt, hat er sonst nie gemacht, nicht mal bei Wild. Bei Wild hat er eher kurz geguckt und ist losgerannt, aber bei Kacke war das immer so ein Instant. Ich drehe ab, egal wo ich bin und düs los. Das ging ziemlich schnell und tatsächlich hat da ein Rückruf sehr, sehr gut geholfen, aber der Rückruf ist natürlich nicht super easy, denn ein Rückruf braucht Training. Also das funktioniert nicht, weil der Hund euch lieb hat oder euch cool findet oder weil ihr euch irgendwie der Boss fühlt. Nee. Das Rückruf braucht ein kleinschrittiges Training, auch an Ablenkung. Und ich meine, für den Hund ist das was richtig Cooles, sich in diese Kacke da zu hauen. Ne? Das ist ein richtig freshes Parfüm und der Hund fühlt sich dann wie Jeremy Fragrance. Aber euer Hund ist dann wahrscheinlich genauso abstoßend wie die politische Meinung von Jeremy Fragrance. Aber da ist der Rückruf nicht easy, ne? Wenn der Hund deswegen losrennt. Und da braucht es eben dieses kleinschrittige Training. Da braucht es oft auch einen doppelten Rückruf, der aus Umarmungssignal besteht und Rückrufsignal. Und das muss an Ablenkung trainiert werden, Schritt für Schritt, dass der Hund es dann noch packt. Und das machen wir zum Beispiel in unserem 12-Wochen Online-Camp, der sichere Rückruf. Das startet wieder im September. Wenn du das möchtest, findest du auch eine Warteliste in den Shownotes. Ich verlinke hier alles in den Shownotes, was ich erwähne. Oder in unserem Selbstlernkurs, dem Online-Programm der sichere Rückruf, da machst du das alleine. Du kannst alles umsetzen, wie du willst und wann du willst. Aber es braucht da einfach dieses gute Training am Rückruf. Und wenn du die Körpersprache erkennst, kannst du natürlich auch dann noch zum Beispiel so ein Anleihensignal nutzen, dass der Hund weiß, wenn du sagst Leine, dann leinst du ihn an, dann gibt es auch eine Belohnung. Auch das kann man nehmen, weil je nach Hund funktioniert das sicherlich sogar auch sehr gut, dass der Hund dann sagt, ach nee, dann lass ich mich lieber anleihen und nehme die Belohnung. Das kommt aber ein bisschen auf den Hund an. Ein Rückruf wäre sehr viel wichtiger, den sollte eh jeder Hund haben. Aber auch über so ein Anleihensignal kannst du zum Beispiel nachdenken, weil auch das kann natürlich ein Verhalten unterbrechen. Und was vielleicht auch eine gute Sache ist, wenn man weiß, Hunde fressen eigentlich gern die Kacke. Und er sagt, oh, Rückruf, weiß ich nicht, versuche ich schon ewig, funktioniert nicht, habe ich für mich schon aufgegeben. Vielleicht kannst du es ja nochmal neu probieren mit einer guten Anleitung und Begleitung und mal gucken, was sich daran hindert, das umzusetzen. Aber bei solchen Hunden kann es natürlich auch sein, dass man zum Beispiel sagt, hey, ich nehme einen kleinen Kauartikel mit, der sehr stinkt auf Spaziergänge und führe für so einen Kauartikel, wenn ich den raushole, vorher ein Signal ein, dass der Hund weiß, zum Beispiel Stinky ist dein Signal, dann sagst du Stinky und holst deinen Kauartikel raus. Das machst du auch sonst zu Hause, wenn du deinem Hund so einen stinkenden Kauartikel gibst. Wenn du dann sagst Stinky, weiß dein Hund, ah, es gibt einen stinkenden Kauartikel. Und dann bleibt dein Hund stehen und sagt, ach ja, ich nehme lieber den stinkenden Kauartikel. Du denkst jetzt, ich will ihn doch nicht belohnen dafür, dass er Scheiße essen will. Du belohnst ihn nicht dafür, dass er Scheiße essen will. Du belohnst ihn dann dafür, wenn du den Kauartikel dann rausgibst, dass dein Hund stehen geblieben ist, sich gegen die Scheiße da hinten entschieden hat und lieber deinen Stinky nimmt. Also dein Kauartikel, der stinkt. Und auch das kann natürlich funktionieren, weil das von dem Bedürfnis, was der Hund hat, um was er befriedigen will, vielleicht ein bisschen ähnlicher ist. Aber das nur am Rand, wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, diese ganzen Signale, was soll ich eigentlich noch aufbauen? Ey, du kannst doch einfach in ein gutes Rückruftraining investieren, dann brauchst du das alles gar nicht. Aber es tut auch nicht weh und es kostet eigentlich gar nicht so viel Energie, immer Stinky zu sagen, bevor du deinem Hund den stinkenden Kauartikel gibst, wenn du sowas eh machst. Da musst du eben nur dran denken. Das muss dann was sein, wo du dann dran denkst oder dir vielleicht irgendwie hilfst, daran zu denken. Aber das funktioniert sehr, sehr gut. Und das ist wie dieses Ball, was ich schon bei Aski genannt hatte, bei Hundebegegnung. Es gibt eine konkrete Ankündigung für etwas sehr Bestimmtes. Und das können sehr gute Verhaltensunterbrecher sein, weil der Hund dann in eine bestimmte emotionale Lage kommt, weil das für den Hund vielleicht was ist, was ihm auch wichtig ist. Und Verhaltensunterbrecher funktionieren gut, wenn der Hund danach in eine intensivere Emotion kommt. Deswegen funktioniert es ja auch erstmal so gut, dem Hund richtig Angst zu machen, den Hund zu erschrecken mit einem Verhaltensunterbrecher. Weil Angst zu haben und zu sagen, oh mein Gott, ich bin hier nicht sicher, das kommt ziemlich gut im Gehirn an. Ziemlich gut, weil das ist ja gefährlich ansonsten für das Lebewesen. Deswegen reagieren die Hunde darauf erstmal so gut. Nur langfristig macht es richtige Scheiße mit dem Hund. Das sorgt doch nicht dafür, dass das Verhalten besser wird. Es deckelt den Hund ja nur und der Hund hat immer mehr Angst und immer mehr Stress. Aber im ersten Moment funktioniert es erstmal gut. Nur davon dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Aber es funktioniert halt gut, weil es krass emotional ist, weil es eine sehr wichtige Emotion auslöst, nämlich Angst. Und bei Angst muss ich mich schützen. Und deswegen passe ich dann meistens mein Verhalten irgendwie an. Oder höre zumindest erstmal auf, was zu machen, was ich gerade tue und gucke erstmal, was los ist. Aber das wollen wir natürlich nicht. Kommen wir zum dritten Beispiel. Der Hund frisst etwas vom Boden oder will etwas vom Boden fressen, was potenziell gefährlich ist. Wenn der Hund was fressen will, was potenziell gefährlich ist, aber es noch nicht tut, das ist ein Unterschied zu der Hund macht es schon. Das ist ein Unterschied, die Situation, und da könnten unterschiedliche Strategien helfen. Wenn er etwas fressen will, er hat es gerade entdeckt und guckt es an, könntest du einfach dieses Angucken des Fressbaren verstärken, weil solange dein Hund nur guckt und nicht isst, zeigt er Impulskontrolle, guckt er es nur an, er zeigt es dir an, daraus könnte man ein Anzeigeverhalten entwickeln. Wenn er das noch nicht frisst, kannst du das verstärken, dass er dann noch hinguckt und diese Zeit verlängern, weil umso intensiver dein Hund da hinguckt, umso eher checkst du, oh, er will da anscheinend gerade was fressen. Ah, ich sollte vielleicht mal was machen, weil dann kannst du deinem Hund auch sagen, dreh den Kopf zu mir, komm, wir gehen weiter, setz dich hin, gib mir Pfötchen, vollkommen egal. Alles, was dann nicht mit Fressen zu tun hat am Boden, ist natürlich okay und du entscheidest, was ist dann sinnvoll. Und diese Signale kannst du natürlich einfach aufbauen. Frisst dein Hund schon etwas vom Boden oder hat es schon im Maul? Es ist doch ein Unterschied, ob dein Hund was im Maul hat oder frisst. Und du siehst, HundetrainerInnen sind da wahrscheinlich ein bisschen speziell, wenn sie sich Verhalten von Hunden angucken. Dann macht natürlich ein Ausgeben total viel Sinn. Ausgeben, den Kiefer öffnen und etwas ausspucken. Dazu gibt's von uns einen Artikel auf dem Blog, da gibt's eine richtige Anleitung, wie du sowas aufbaust. Denn Ausgeben ist ein wunderschön easy Training, was jeder Mensch mit seinem Hund umsetzen sollte, was in vielen Lebenssituationen helfen kann und was du einfach zu Hause auch als Trick, der für den Hund lustig ist und Spaß macht, trainieren kannst. Und dann gibt's noch eine andere Möglichkeit. Du kannst Sachen auch einfach tauschen. Du tauschst es gegen etwas anderes aus. Tauschen ist so ein bisschen schwierig, weil du musst natürlich was dabei haben, was du tauschen kannst. Und das Tauschen darf nicht so aussehen, dass du dem Hund was aus dem Maul reißt und ihm dann was anderes gibst. Das ist zwar vielleicht, wenn es gefährlich ist, mal okay, Aber das Problem ist, wir Menschen agieren meistens so, als wäre es super krass gefährlich, dabei ist es das nicht, und richten damit einen Schaden an, weil wir dem Hund Angst machen, wehtun, weil dem Hund zeigen, hey, pass mal auf, mein Mensch in der Nähe von etwas Essbaren, was ich gefunden habe, ist gefährlich für mich oder ist ein Problem für mich. Und da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Da kurz mal durchzuatmen, weil langfristig bringt es auch nichts, dem Hund was schnell wegzunehmen. Vielleicht denken wir uns, ich muss ihn doch retten, das kann ja mal gefährlich sein. Sorgen aber eher dafür, dass der Hund schneller frisst, eher runterschlingt, unauffälliger frisst, es eher macht, ne, der lässt uns so weiterlaufen, ne, bleibt so ein bisschen da und dann frisst er erst, wenn wir nicht hingucken können, weil wir halt weitergelaufen sind, weil wir keine Augen so im Hinterkopf haben. Und das ist alles nicht cool. Also langfristig hilft uns das nicht weiter. Es macht es eigentlich noch gefährlicher, weil der Hund nicht mehr mit uns kooperieren will, weil er weiß, das mit meinem Mensch ist einfach, ist kein guter Deal so für mich jetzt in dem Moment. Und es ist vielleicht für mich sogar gefährlich. Und deswegen müssen wir in dieses Training da investieren und immer überlegen, was macht es auch langfristig mit dem Verhalten meines Hundes. Und ich hatte auch letztens erst meiner Familie jemand, der meinte, manchmal muss ich mit Kindern laut sprechen, und da ging es um mein eigenes Kind, weil könnte ja gefährlich sein. Und das ist echt so ein Totschlagargument, es könnte ja mal gefährlich sein. Also erstmal hat dann ja vorher schon total viel versagt von der Person, die dafür zuständig ist, die die Verantwortung hat für das Lebewesen, egal ob Kind oder Hund, weil vorher da schon einiges schiefgegangen ist. Und dann ist immer so die Frage, rette ich damit wirklich das Kind, wenn es gefährlich ist? Ist auch wieder fraglich, ob das wirklich so ist. Und verspiele ich mich nicht total viel, was die Beziehung zu meinem Kind angeht? Und da geht's nicht darum, mein Kind fällt von der Klippe runter, ich ziehe es am Arm hoch. Ja, okay, aber wann fällt dein Kind bitte von der Klippe runter? Wenn du dein Kind zum Klippenrand gehen lässt und dann, wenn es am Klippenrand steht, erst merkst, dass es da hingegangen ist und du dann schreien musst, da ist doch schon vorher was schiefgelaufen. Das heißt nicht, dass man dann ein schlechter Mensch ist, weil man das nicht gerafft hat. Auf gar keinen Fall. Manchmal ist man auch einfach nur überlastet und mega abgelenkt dadurch. Es gibt viele Gründe, warum man vielleicht nicht immer super konzentriert und fokussiert ist. Ganz, ganz viele. Dennoch muss ich doch danach reflektieren und sagen, hey, pass mal auf, ich darf mein Kind erst gar nicht erst in so eine Situation kommen lassen oder auch mein Hund. Und dann ist es ja nicht die Schuld meines Hundes, dass er zum Beispiel, wenn er was Essbares auf dem Boden findet, sagt, jo, das kann man essen, coole Sache. Hunde essen halt Dinge vom Boden, die sie finden. Das können Hunde und das ist auch ziemlich normal für Hunde. Und deswegen, bitte komm mir nicht damit, ich diskutiere auch, was das angeht, nicht. Und habe auch, was mein Kind angeht, ziemlich klar gemacht, dass das inakzeptabel ist und dass ich diese Idee, ah, das könnte ja mal gefährlich sein, deswegen muss das ja mal sein. Nee, das lasse ich leider nicht gelten, weil auch wenn es gefährlich ist, könntest du mit meinem Kind auch in einem Normalton sprechen oder mein Kind wegnehmen oder was auch immer machen. Und es war auch nicht gefährlich, was da passiert ist. Mal davon abgesehen. Was ich zum Beispiel hatte bei meinen Hunden, und das weiß ich noch, bei Paco, Paco hatte man einen Knochen gefunden. Und was er da gefunden hatte auf der Wiese, das wusste ich gar nicht. Ich wusste nicht, dass es Knochen ist von einem Tier. Ich habe nur gesehen, der hat was gefunden auf der Wiese, hat es ins Maul genommen, rumgetragen. Und ich wusste, ich habe an seiner Körpersprache gesehen von Weitem, das ist definitiv kein Stock, das ist schon irgendwas anderes. Und ich hatte ein Signal, was ich immer gesagt habe, wenn ich Spielzeug eingepackt habe. Das heißt, wenn ich gesagt habe, hey, pass auf, Hunde, ich komme jetzt zu euch, ich nehme dieses Spielzeug in meine Hand und stecke es in die Tasche und dann spielen wir auch nicht mehr. Und da dachte ich mir, okay, ich probiere das mal aus. Ich habe das sogar damals gefilmt, weil ich mal gucken wollte, was macht denn der, wenn ich das jetzt sage? Weil Paco hatte ein ziemlich großes Thema ein bisschen, wenn ich Spielzeug weggepackt habe. Und er hatte auch so ein bisschen ein Thema mit Sachen, die er gefunden hat und gut fand, wenn ich kam. Weil ich ihm im ersten Jahr, wo er bei mir war, Sachen weggenommen habe aus dem Maul. Deswegen weiß ich, dass es keine coole Idee ist. Das macht was mit dem Hund. Und selbst wenn man dann auch jahrelang noch ganz toll nett trainiert, da kommt man dann schon weit, aber wenn man gleich das cool mit einem Hund anfängt, ist das was anderes. So, und er hatte einfach so manchmal so immer noch den Impuls, ah, dann renne ich lieber weg von meinem Menschen oder ich gehe so einen Schritt weg. Und da haben wir echt eine Weile dran rumgemerkt, dass das auch wieder weggegangen ist, dass er mir da auch vielleicht vertraut hat oder nicht dachte, okay, Uli ist echt ein Problem, wenn ich was finde oder ein Spielzeug habe. Aber gut, das habe ich einfach, ich sage einfach mal so, wirklich verkackt bei ihm, obwohl ich nett war. Also ich war nicht irgendwie krass gewalttätig gegenüber Paco, auch als ich noch keine Ahnung hatte. Aber es hat halt gereicht, bei diesem empfindlichen Hund da, naja, so vorzugehen. Und ich habe das damals gesagt, ich pack's weg. Und was macht Paco? Er spuckt es aus und bleibt einfach stehen und guckt mich an und ich kann hingehen, hab's dann gefilmt, hab's dann auch in die Hand genommen und that's it. Hab ihn dann auch erstmal belohnt, weil er hat's ja ausgespuckt und ich konnte es an mich nehmen. Und ich dachte mir so, hey, cool. Das heißt, auch solche Sachen könnte man dafür verwenden, wenn man sie aufgebaut hat. Das heißt aber nicht, dass sie dann funktionieren, weil ihr wisst nicht, ob der Hund das in dem Kontext auch macht. Aber das war natürlich cool, weil dann konnte ich ihm sagen, hey, pass auf, komm, wir gehen weiter. Weil der Hund braucht dann natürlich schon auch eine Info, was danach, ne? Spuck's aus. Okay, ich spuck's aus. Und danach was? Weil danach kann der Hund dann sagen, oh, dann nehme ich es mir wieder, weil da ist ja wieder Essen auf dem Boden. Hm, lecker, könnte ich jetzt essen. Das heißt, es wäre gut, wenn dein Hund danach eine Info bekommt oder eine Idee bekommt oder eine Hilfestellung bekommt auch, was sie dann macht. Und da könnte es auch sein, dass du einfach sagst, ich nehme ein Stück Futter und werfe das Futter, er hat es ja ausgegeben, das nutze ich gleich das Futter, was ich als Belohnung gebe und werfe das schon mal in die Richtung, in die ich dann noch laufen will. Es kann halt einfach hilfreich sein, erstmal ein bisschen Land zu gewinnen, ein bisschen Sicherheitsabstand. Es kann aber auch sein, dass der Hund, wenn er so die Idee hat, dass du ihn immer weglocken wolltest von etwas, dass er sagt, nee, das nehme ich nicht. Ich will ja eigentlich den Döner, den ich da gerade gefunden habe, essen. Das kann schon auch passieren. Das wäre dann aber was man sich ein bisschen individuell angucken muss, weil dann ist oft eine Vorgeschichte auch da an Sachen, die schon so passiert sind im Handling und im Umgang mit solchen Situationen, wo man auch mal schauen muss, wo wird denn der Hund dann so misstrauisch und welche Sachen macht der Mensch vielleicht noch im Umgang, die man so ein bisschen optimieren kann, um das wieder ein bisschen rauszubekommen, dass der Hund sagt, ja, ist okay so oder was macht Sinn, ob man dann ein Signal zum Weitergehen aufbaut oder was auch immer. Das kann man dann aber, muss man in so einem Fall dann immer ein bisschen individuell gucken. Da gibt's halt nicht die eine Patentlösung. Wenn ihr zum Thema Verhaltensunterbrechen mehr wissen wollt und nochmal mit mir dieses Thema angucken wollt, dafür wird es am 26. Juni, am Mittwoch, dem 26. Juni von 19 bis 20.30 Uhr einen Live-Online-Workshop geben mit mir. Den wird es nur einmal live geben. Es gibt dazu auch die Aufzeichnung. Also wenn ihr an dem Tag nicht live dabei sein könnt, kein Ding. Es gibt auch die Aufzeichnung. Und danach gibt es dazu noch einen ziemlich coolen Bonus für alle, die angemeldet sind. Nämlich 14 Tage Telegram-Channel zum Umsetzen, Fragen stellen und begleiten. Das heißt, alles, was du dann lernst in den Live-Online-Workshop, werden wir dann 14 Tage lang umsetzen. Und im Telegram-Channel gibt es dann von mir Inputs, da gibt es Inspiration. Ihr könnt eure Fragen einreichen über ein Formular. Und ich beantworte dann auch in dem Telegram-Channel eure persönlichen Fragen. Das heißt, ihr könnt alles, was ihr gelernt habt, ausprobieren und habt nochmal von mir die Begleitung in der Gruppe und könnt euch da auch austauschen. Und ja, wenn du Bock hast, dich da anzumelden, dann guck mal in die Shownotes. Der Preis wird bei 47 € liegen. Das heißt, wenn du Bock hast, da dabei zu sein, dann melde dich an. Und ja, wenn du diese Podcast-Folge später irgendwann hörst, kannst du ja mal anfragen, ob man auch die Aufzeichnung dazu kaufen kann. Da ist dann aber natürlich nicht mehr der Bonus dabei. Das heißt, wenn du Bock hast auf diesen Telegram-Channel 14 Tage mit mir, dann sei in dieser ersten Runde dabei. Und ich freue mich, wenn du da dabei bist. Kommen wir jetzt schon zum vierten Beispiel. Der Hund will stundenlang Eichhörnchen beobachten. Wie unterbreche ich dieses Verhalten? Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das gut beantworte. Also erstmal ist ja die Frage, warum macht der Hund das? Was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Wahrscheinlich Jagdverhalten. Dann ist die Frage, kann er das auch nochmal an anderen Stellen ein bisschen ausleben? Weil wenn der Hund nie was angucken darf, was er interessant findet, naja, dann ist das Bedürfnis auch sehr hoch, das natürlich zu tun. Dann, wie ist denn der Hund drauf, wenn er da so guckt? Also guckt er wirklich stundenlang Eichhörnchen an? Stehst du wirklich mit deinem Hund stundenlang irgendwo rum und er guckt ein Eichhörnchen an? Also ist passiert das auf dem Gassigang oder zu Hause? Und was brauchst du als Mensch eigentlich? Also welches Bedürfnis hast du? Willst du eigentlich mit deinem Hund beim Gassigehen eher rumlaufen oder irgendwas Spezielles machen und dein Hund steht halt nur da und guckt Eichhörnchen an? Das wäre erstmal wichtig, diese Sachen so ein bisschen klar zu haben. Und ich empfehle euch allen, hört euch nochmal Podcast-Folge 104 an, die 5 Mythen über Verhaltensunterbrecher beim Hund. Das ist nämlich eine sehr wichtige Folge, die jetzt hier für diese Folge wahrscheinlich auch interessant für euch ist. Und dann ist es wichtig, bei dem Hund, der jetzt die Eichhörnchen anguckt. Wahrscheinlich ist ja nicht das Problem, dass der Hund mal Eichhörnchen anguckt. Das Problem an der Sache ist ja wahrscheinlich, dass dein Hund nicht ansprechbar ist. Und dass dir das aus irgendeinem Grund zu lange dauert. Und vielleicht, bei anderen kann es ja auch sein, ja, der guckt ja nicht nur, der rennt dann da auch hin und ist nicht ansprechbar oder fängt an zu hetzen oder fängt an, die Eichhörnchen anzubellen, wenn sie im Baum sitzen. Gehen wir aber mal von aus, der Hund guckt nur. Ich empfehle dir, wenn dein Hund die Eichhörnchen anguckt und du hast ein Markersignal, ich hoffe, du hast eins, dann gib das Markersignal. Weil erstmal ist dieses, ich gucke wild an und ich verallgemeinere die Eichhörnchen mal zu wild oder andere Tiere, das ist ein geiler Teil des Jagdverhaltens. Denn das tut dem Eichhörnchen nicht weh. Dein Hund guckt nur. Er hetzt nicht, er guckt nur. Mega. Umso länger die Hunde gucken, umso weniger hetzen sie, umso später hetzen sie und umso besser sind sie ansprechbar. Du denkst jetzt aber wahrscheinlich, hä, ich will doch nicht, dass der noch länger guckt. Ich will den doch nicht dafür belohnen. Der soll doch mit mir mitkommen. Der soll ansprechbar sein. Glaub mir aber, dein Hund wird dadurch ansprechbarer. Wirklich, glaub es mir. Wenn es nicht so wird, dann musst du ins 1:1 Training kommen, weil da müssen wir gucken, wo da der Fehler ist oder was da irgendwie gerade nicht so läuft. Weil du gehst da rein und sagst zu deinem Hund, hey, du machst das gerade super toll. Und das Markersignal ist auch ein Kooperationssignal. Es ist das Signal für, hey, das machst du richtig, pass auf, jetzt machen wir was Schönes zusammen, jetzt kommt die Belohnung. Und dann wird der Hund vielleicht mal gucken, was hat sie denn da für eine Belohnung? Und dann wäre es gut, du bietest eine Belohnung an, wo dein Hund auch was angucken darf, so ein Lauerspiel, und wo er dann vielleicht hinterherrennen darf, wo dann vielleicht noch das Hetzen dabei ist. Also zum Beispiel ein Lauerspiel mit Futter. Oder du sagst, hey, du kannst doch gern weitergucken und stellst das vielleicht gleich unter Signal. Und wenn dann dein Hund weiß, ah, okay, dieses Dinge angucken, hat das Signal gucken oder lauern oder scannen oder was auch immer, dann kannst du deinem Hund das auch anbieten in anderen Situationen. Dann kannst du sagen, hey, boah, das Sitz, klick, das Sitz war super. Du kannst jetzt gerne scannen. Und dein Hund dann so, oh cool, ich kann was angucken. Oh ja, dann gucke ich jetzt wieder die Eichhörnchen an. Und dann wird dein Hund ansprechbarer werden auf Dauer. Es kann natürlich sein, dass wenn die Ansprechbarkeit richtig mies ist und du gar nicht irgendwie den Fuß in die Tür bekommst, dann muss da echt mal individuell drauf geschaut werden, denn es gibt schon mal Hunde, die starkes Jagdverhalten zeigen, weil sie eigentlich mega gestresst sind von ihrer Umgebung. Und da müsst du mal drauf schauen, ob das ein Grund ist. Aski zum Beispiel hat mega starkes Jagdverhalten gezeigt, aber hetzen, weil er mega gestresst war am Anfang. Und das war dann einfach weg, als dieser Stress weniger war. Da habe ich nicht mega krass dran trainiert. Der hat noch Jagdverhalten gezeigt, ja, aber nicht, weil sich ein Blatt bewegt hat. Der ist einfach wegen jedem kleinen Grashalm, der sich bewegt hat, losgerannt und hat Jagdverhalten gezeigt. Also gehetzt. Und das war dann aber weg. Und da müsste man mal drauf schauen. Das ist natürlich wieder das Individuelle. Und dann natürlich kann man natürlich auch sagen, hey, weitergehen auf Signal als Verhaltensunterbrechung. Rückruf, Umorientierungssignal. Aber viel wichtiger ist das andere, was ich davor gesagt habe. Denn bei Verhaltensunterbrechung geht es nicht immer darum, was mache ich, was jetzt ganz, ganz schnell funktioniert, um den Hund da wegzubekommen, sondern was mache ich, dass dieses Verhalten so in der Intensivität gar nicht mehr erst entsteht. Also dann wird das auch sehr viel leichter. Kommen wir jetzt zum fünften und letzten Beispiel, nochmal was ganz anderes. Der Hund kratzt an der Tapete, wenn er raus will, aber ich kann nicht sofort mit ihm rausgehen. Und auch das ist wieder ein Thema, wo wir nochmal ein bisschen genauer hingucken müssen. Kratzen ist nämlich oft ein Übersprungverhalten. Sehr, sehr oft. Es kann aber auch ein Verhalten sein, wo der Hund dann gelernt hat, okay, wenn ich jetzt kratze, dann steht mein Mensch auf und wir gehen raus. Und jetzt denkst du vielleicht, oh mein Gott, nein, der Hund manipuliert mich. Aber stopp. Der Hund kommuniziert. Er sagt, hey, pass mal auf, ich habe das Bedürfnis, ich muss pinkeln oder ich muss rausgehen, ich muss mich bewegen, was auch immer. Ich brauche was, brauche Wasser. Hunde kratzen im Wassernapf und dann fülle ich ihn auf. Der Hund manipuliert dich nicht, der Hund kommuniziert. Und dann nimmst du dieses Bedürfnis wahr und erfüllst es auch. Du dafür hilfst den Hund dazu. Und das ist etwas, was Bindung aufbaut. Nur so werden wir Bindung aufbauen zum Hund. Und wenn der Hund weiß, dass das sehr zuverlässig funktioniert, dann sind wir auch zuverlässige BindungspartnerInnen für unseren Hund. Und deswegen, komm bitte aus der Idee raus, dass der Hund dich manipuliert. Es ist Kommunikation. Aber wir müssen halt rauskommen aus der Idee, dass ich bin der Boss, ich darf das nur machen und der Hund nicht. Komm raus aus dieser Schiene des Denkens, wenn du da drin steckst. Und ja, das ist trotzdem was, was natürlich super nervig auch ist, weil der Hund kratzt und da muss ich aufspringen und irgendwas machen. Das ist natürlich schwierig. Und da müssen wir uns jetzt mal angucken, warum tut dieser Hund das? Was steckt da dahinter? Hat der Hund einfach nur gelernt, jo, das führt zuverlässig zum Gassi gehen? Aber dann ist die Frage, warum muss dein Hund, sage ich mal jetzt anfangs, so oft Gassi gehen? Aber es kann natürlich auch sein, jemand hat das Beispiel eingesendet und geht nur einmal am Tag Gassi und ansonsten kommt der Hund nie raus. Gehe ich jetzt aber nicht davon aus, solche Leute folgen uns, glaube ich, nicht. So, und dann können wir natürlich jetzt mal sagen, jemand sagt, ey, der Hund braucht mehr Gassi gehen. Aber nein, nein, nein. Oder, ey, der Hund braucht mehr Gassi gehen und mehr Beschäftigung. Nein, nein, nein. Es kann auch sein, dass der Hund zu viel Gassi geht und deswegen überstimuliert ist oder zu gestresst ist. Und deswegen weniger braucht, aber weil er so gestresst und überstimuliert ist, kommt er nicht so gut in die Ruhe. Und dann kommt man in so, naja, ein bisschen diesen Teufelskreis und der Hund sagt kratz, kratz, kratz. Und du denkst, ah ja, er muss wieder raus, aber es ist vielleicht gar nicht so. Deswegen, man musste da jetzt ganz individuell schauen. Okay, Kann ich vielleicht rekonstruieren, wie das entstanden ist? Kann ich checken, ob das ein Übersprungverhalten ist? Das Übersprungverhalten entsteht durch Stress oder Frustration. Übersprungverhalten ist nichts Schlimmes. Wenn aber der Hund sehr gestresst und sehr frustriert in seinem Leben ist oder nur gestresst ist, nicht nur, also das frustriert muss nicht sein, Frustration sorgt ja auch für Stress, dann macht das Probleme auf Dauer. Und da ist das Kratzen nervig, das wird aber das, naja, kleinste Problem am Ende sein, weil irgendwann wird es noch mehr Probleme einfach schaffen, die gravierender sind auch für den Hund. Und deswegen müsste man da mal gucken, wo liegt da irgendwas im Argen vielleicht? Vielleicht auch nicht, weil ich kenne ja diesen Hund und diesen Menschen nicht und die ganze Situation nicht. Aber da müsste man mal raufschauen. Was man natürlich aber machen kann, ist, wenn man jetzt so einen Hund hat, der halt schnell sagt, oh, ich will wieder raus oder ich will irgendwas machen. Ich will deine Aufmerksamkeit. Ich brauche irgendwas. Dass man dann zum Beispiel sagt, hey, pass auf, ich muss jetzt hier zum Beispiel, arbeite zu Hause im Homeoffice. Dass du zum Beispiel mit so einem Fertigsignal arbeitest oder beziehungsweise mit einem Signal, was sagt, hey, pass auf, ich interagiere nicht mit dir. Und das kann man sehr schön machen. Man regelt vorher so die Grundbedürfnisse des Hundes, ne? Also der Hund ist satt, der Hund hat jetzt keinen massiven Durst und er hat natürlich eh Zugang zu Wasser. Der Hund hatte einen Gassigang mit passender Beschäftigung, wie auch immer das aussieht, ist ganz individuell. Und dann nutzt man dafür ein optisches Signal. Zum Beispiel stellt man eine Salatschüssel, eine blaue Salatschüssel in die Mitte des Raumes. So, die steht da. Und während die da steht, bist du in deinem Homeoffice, sitzt an deinem Laptop und ignorierst den Hund. Du lässt ihn einfach in Ruhe. Und das machst du erstmal nur eine kurze Zeit. Du räumst die Salatschüssel wieder in den Schrank, sagst dann zum Hund, hi, ich bin da, beschäftigst dich kurz mit ihm, dass er weiß, okay. Und dann checkt der Hund, ah, okay, immer wenn die blaue Salatschüssel da im Wohnzimmer steht oder im Büro oder wo auch immer, heißt das, mein Mensch macht eben sein Ding. Und wenn der Hund zu dir kommt oder kratzt, würdest du das ignorieren. Heißt aber, du baust es langsam auf in kleinen Schritten. Auch da, vielleicht brauchst du da mal ein 1:1 Training für, um das richtig gut einzusetzen, aufzubauen. Das ist auch zum Beispiel ein Teil einer Möglichkeit, Alleinbleibtraining zu starten, um so ein Signal aufzubauen für, hey, pass auf, der Mensch, der steht dir gerade nicht zur Verfügung. Ich habe dafür ganz oft mein Fertigsignal benutzt und das hieß, wir sind fertig. Und dann habe ich so die, ich mache das jetzt gerade, du kannst es ja nicht sehen, das Podcast, habe ich so die Hände von der Mitte nach außen geschoben. So wie, hey, die Hände sind leer, da ist nichts. Das habe ich immer gesagt, wenn so Interaktion vorbei war. Das habe ich aber auch zu Hause benutzt, wenn ich zum Beispiel, ich habe die Hunde gestreichelt und dann wollte ich nicht mehr oder wollte was anderes machen. Oder die Hunde kamen zu mir, wenn ich gearbeitet habe, habe ich das gegeben. Und dann wussten die Hunde, okay, die lässt mich jetzt in Ruhe. Die macht jetzt nichts mehr mit mir. Das heißt, ich könnte die noch mit meiner Nase anstupsen, aber da wird die nicht drauf eingehen. Und das ist natürlich in der Kommunikation cool, weil der Hund weiß, was habe ich jetzt zu erwarten. Und ob das jetzt die Salatschüssel ist, die auf dem Boden steht, das optische Signal ist leichter für den Hund, wenn das so ein längerer Zeitraum ist, weil der Hund dann weiß, okay, solange das da steht, steht mein Mensch mir jetzt nicht zur Verfügung. Der ist körperlich anwesend, aber wir machen nichts zusammen. Dann ist das leichter, aber für meine Hunde hat das gereicht, weil die dann wussten, okay, die kann gerade nicht. Heißt aber nicht, dass meine Hunde nicht zu mir kommen dürfen und mich mal anstupsen dürfen oder mir sagen dürfen, hey, ich will mehr davon oder mehr gestreichelt werden. Ich finde das voll okay, weil das ist Kommunikation. Und umso besser mein Hund mit mir kommunizieren kann, ich mit ihm, umso einfacher für uns im Alltag. Und deswegen nehme ich meinem Hund natürlich nicht diese Möglichkeiten. Deswegen schaffe ich aber auch Möglichkeiten, dass ich mit ihm kommunizieren kann. Das hat für uns gereicht. Aber in dem Fall würde ich immer noch mal auf Stress und Frustration gucken, weil das eben, wie gesagt, auch ein Übersprungverhalten sein kann. Da wäre mal die Frage, was löst das Übersprungverhalten aus? Und dann generell, wie sieht's mit Stress und Frust aus? Denn es kann auch sein, wenn man diese Stress- und Frustthemen irgendwie löst, generell so in dem Leben dieses Hundes so ein bisschen auflöst, dass dann dieses Kratzen gar nicht mehr auftritt. Kann sein, muss nicht sein. Ich weiß, ihr mögt vielleicht HundetrainerInnen lieber, die sagen, das ist jetzt so und so. Macht es einfach so. Aber so funktionieren Lebewesen und Verhalten leider nicht. Und deswegen sind die Fragen immer wichtig beim Thema Verhaltensunterbrechen. Erstmal, was willst du? Also, warum brauchst du jetzt diesen Verhaltensunterbrecher? Was für ein Bedürfnis beim Hund steckt dahinter vom Verhalten? Was passiert jetzt kurzfristig mit dem Hund? Was passiert langfristig, wenn du den Verhaltensunterbrecher nutzt? Was passiert direkt, nachdem du den Verhaltensunterbrecher benutzt hast? Und was passiert auch generell mit deinem Hund, nicht nur in der Situation, auch mit deinem Hund. Wenn du dir die Fragen stellst, kannst du bessere Verhaltensunterbrecher finden. Und wenn du mehr lernen möchtest zum Thema Verhaltensunterbrechen, dann, wie gesagt, gibt's einen Live-Online-Workshop am Mittwoch, den 26. Juni von 19 bis 20:30 Uhr. Und danach als Bonus die Begleitung im Telegram-Channel, damit du es richtig ausprobieren kannst und mir auch dann deine individuellen Fragen mal stellen kannst und wir auch alle ein bisschen voneinander lernen. Deswegen, wenn du darauf Bock hast, dann melde dich an. Du findest den Link in den Shownotes. Die Plätze werden definitiv in gewisser Weise begrenzt sein. Deswegen sicher dir einen Platz. Wir können ja vorher immer nicht wissen, wie die Nachfrage da ist. Und deswegen, ja, sei dabei. Ich freue mich auf dich. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann bitte bewerte diese Folge positiv. Schick sie jemand via WhatsApp oder einfach Telegram, der diese Folge hören sollte. Denn dann erreichen wir immer genau die Menschen, die wir auch erreichen wollen. Und ich sag bis bald und freue mich, wenn du wieder im Dog It Right Podcast reinhörst. Bye! Das war der Dog It Right Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Cool, dass du hier dabei bist.